Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich bin gespannt, ob Sie heute genauso viel Spaß haben werden wie ich. Ich bin bei der Firma G-Tronics Enterprise Infrastruktur Consultant und bin auch im Auftrag von Microsoft sehr viel unterwegs als sogenannter PTSP. TSP, Microsoft liebt Abkürzungen, steht für Technology Solution Professional. Das sind so die technischen Erklärbären, sage ich mal. Und das P-Minus heißt, ich komme halt vom Partner und nicht direkt von Microsoft. Noch ganz kurz ein Wort zu meiner Firma. Ich arbeite für die G-Tronics, kennen viele Leute nicht. Wir sind tatsächlich der drittgrößte Workspace- und ICT-Provider weltweit. Wir managen mit ca. 30.000 Mitarbeitern ca. 10 Millionen Devices in über 90 Ländern. Einer unserer Kunden ist zum Beispiel eine Dell oder beispielsweise eine T-Systems. Das soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Wir wollen gleich einsteigen in unser Thema Windows 10. Es fängt schon mal damit an, Imaging. Das heißt, das klassische Vorgehen, wie wir heute schon Windows 7, Windows 8 deployen, geht nach wie vor. Da ändert sich nichts. Es gibt ein paar kleine Änderungen, die uns zum Vorteil gereichen, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Aber im Großen und Ganzen sind die klassischen Szenarien die gleichen. Bare Metal, Wipe and Reload, Refresh. Ich habe mich jetzt auch bemüht, diese Präsentation bewusst so weit als möglich in Deutsch zu halten. Es macht nur nicht Sinn, wirklich jedes Wort ins Deutsche zu übersetzen. Das ist nicht ganz so geläufig. Wann brauchen wir das Imaging bei Windows 10? Wenn wir eine größere Systemänderung machen, dann macht es Sinn. Auch wenn ich hergehen möchte und ich möchte wirklich einen sauberen Restart wieder von vorne anfangen. Und ich brauche das definitiv, wenn ich von XP oder von Windows auf Windows 10 gehen möchte. Denn da gehen die anderen Methoden nicht. Dann haben wir natürlich das Thema Upgrading. Das heißt, wir ersetzen das zugrunde liegende Betriebssystem und behalten die Anwendungen, die Einstellungen, die Daten. Das ist eigentlich auch das von Microsoft präferierte oder der präferierte Weg, den Microsoft da sieht. Dann haben wir das Thema Provisioning. Das ist auch eine neue Methode, die es uns ermöglicht, dass wir quasi das Delta von einer Standardinstallation, sei es jetzt von einer DVD oder sei es jetzt beispielsweise von so einem OEM-Device, dass wir das überbrücken mit den Änderungen, die notwendig sind, um unser Corporate Image zu erreichen. Also Sachen wie zum Beispiel Bildschirmhintergrund, Zertifikate, Einstellungen. Und dann wollen wir uns noch das Thema Servicing anschauen. Was bedeutet Windows as a Service tatsächlich? Denn Stand heute ist es so, dass Windows 10 die letzte Betriebssystemversionsnummer sein wird, die Microsoft verwenden wird für Windows. Also Stand heute wird es kein Windows 11 oder 12 geben. Wir werden bei Windows 10 stehen bleiben. Wir werden aber sehen, was das im Bereich Servicing und Windows as a Service bedeutet und wie wir sowas auch dann beispielsweise mit Windows Update for Business machen. Diese drei Sternchen, das ist neu mit Windows 10. Imaging kennen wir schon. Jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, was gibt es jetzt so für unterschiedliche Editionen an der Stelle. Wir haben einmal den Current Branch und Sie brauchen jetzt nicht alles mitschreiben. Sie kriegen die PowerPoint-Präsentation samt Demonstrationsvideos und noch einer ganzen Latte weiterer Troubleshooting-Tipps und Tricks, die wir jetzt gar nicht in diese Präsentation reinpacken können aus Zeitgründen, aber die sehen Sie dann hernach im Anhang der Präsentation. Also ich empfehle Ihnen, die Präsentation runterzuladen. Das ist sowas wie ein kleines Kochbuch für Sie, auch mit vielen Referenzen. Wenn man ganz kurz die Editionen anschauen, es gibt einen Current Branch, es gibt den Current Branch for Business und es gibt diesen sogenannten Long-Term Service Branch. Wir sehen, dass es unterschiedliche Einsatzbereiche gibt, Current Branch eher für die Konsumenten, der Current Branch for Business eher so für uns als Unternehmen und diesen Long-Term Service Branch eher so für Maschinen, die haben einen festen Prozess und dieser Prozess muss zuverlässig durchlaufen und mich interessiert es an der Stelle gar nicht, ob da noch Cortana und Edge Browser oder noch ein Windows Store da ist. Das sind so Themen, die haben wir beispielsweise in Long-Term Service Branch gar nicht. Wir sehen aber auch, Current Branch wird so circa alle 4 Monate am Markt kommen. Wir haben jetzt seit dieser Woche den ersten Current Branch seit dem offiziellen Release und circa 4 Monate nach diesem kommt der Current Branch for Business. Und dann habe ich 8 Monate Zeit, um den auszurollen. Aber wie das im Detail aussieht, werden wir uns noch anschauen. Interessant ist auch noch der Long-Term Service Branch. Da haben wir wirklich 5+5 Jahre, also insgesamt 10 Jahre Support Lifecycle. Da bekomme ich allerdings ausschließlich Security Updates. Wenn wir uns Windows 10 anschauen, gerade jetzt mit dem neuen Release Threshold 2, woran erkennen wir denn, was wir überhaupt haben? Ich rufe die WinFair-Exe auf und dann sehen wir hier oben neben der Version hier die Version 15.11. 15 steht für das Jahr 2015 und 11 für den Monat, also das November-Release. Wir haben jetzt intern den Codenamen Threshold 2 und das nächste, was kommen wird, ist Redstone. Gehen wir ganz kurz ins Imaging, was wir an der Stelle haben. Also altbekannte Vorgehensweise funktioniert nach wie vor. Wir können mit MDT arbeiten, wir können mit SCCM arbeiten. Was SCCM angeht, bitte darauf achten, Sie brauchen die aktuellste Version. Und zwar System Center 2012 R2 SP1, Kumulativ Update 1, CU1. Ist auch erst vor kurzem rausgekommen. Da sind ein paar Fixes drin, gerade im Windows 10 Deployment. Sie können das Ganze auch mit dem 2012 SP2, also ohne den R1 machen, auch mit dem CU1 und natürlich mit System Center vNext. Und wichtig, ab Redstone brauchen Sie vNext. Das hängt damit zusammen, dass vNext eine Funktionalität mitbringt, die diese neue Servicing-Funktionalität nicht nur für Windows 10 unterstützt, sondern auch im Hinblick auf Funktionalitäten von SCCM und Intune selber. Das heißt, SCCM wird sich da ein Stück weit auch an Windows 10 angleichen. Ich habe soweit als möglich immer Referenzlinks auf die jeweiligen Informationen auf den Slides hinterlegt. Wie gesagt, Sie kriegen die Slides, Sie können dann im Nachgang die Informationen nochmal anschauen. Dann haben wir das Thema Imaging mit ADK. Also wir können das bestehende ADK verwenden, ADK 8.1. Wichtig ist an der Stelle, wenn ich das ADK 8.1 verwende, dann muss ich für den Windows 10 Support zusätzlich das Windows 10 Boot Image importieren. Das kann ich da an der Stelle aber auch nicht editieren. Dafür bräuchte ich das ADK 10. Das hat allerdings das Thema, dass das wiederum die älteren PE-Images nicht mehr editieren kann. MDT, wer schon ein bisschen mit Windows 10 losgelegt hat, gerade in den frühen Phasen, der hat MDT 2013 Update 1 schon runtergeladen. Da würde ich Sie bitten, sich nochmal die revidierten Bits anzuschauen. Da gibt es noch zahlreiche Bugfixes. Also sollte man sich an die Build-Version von dem MDT orientieren, damit man auch weiß, dass man die aktuelle Version im Einsatz hat. Und natürlich ganz klar den Support für SCCM. Dann, was das Imaging angeht, haben wir einige Neuerungen, die uns das Leben leichter machen. Wir brauchen in Zukunft kein eigenes Recovery-Image mehr. Denn die Wiederherstellung erfolgt durch die Dateien aus dem WinSXS-Ordner. Dadurch sparen wir uns ca. 4 GB. Und wir haben natürlich das Thema, ich bin, was die Wiederherstellung angeht, beinahe up-to-date. Denn die Idee ist, dass wir in dem WinSXS-Ordner nur Dateien drin haben, die älter als 30 Tage sind. Die Idee dahinter ist, es könnte ja mal sein, dass beispielsweise durch so ein Update, theoretisch, es zu Problemen kommt und wir dann in unserem Recovery-Image nicht diese Probleme mit uns tragen. Ja? So als kleines Sicherheitsnetz. Dann haben wir auch noch weitere Speicherplatzeinsparungen durch die Funktionalität, die nennt sich Compact OS. Die kann ich manuell triggern oder aber eben durch MDT oder SCCM triggern. Das spart mir dann nochmal weitere, was waren es, 2,6 Gigabyte, genau. Dieses Thema ist auch ganz wichtig, wenn man mit so kleinen Tablets zu tun hat, wo nur 32 Gigabyte RAM drauf sind. Da gibt es jetzt ab Threshold 2 auch die Möglichkeit, dass ich über ein externes USB-Device, das ich anschließe, noch Speicherplatz nutzen kann für den eigentlichen Upgrade-Prozess, weil das sonst vom Platz her nicht ausreichen würde. In-Place Upgrade. Warum denn überhaupt ein In-Place Upgrade? Mit Windows XP haben wir uns gedacht, Mensch, von Windows XP auf Vista In-Place Upgrade, das war eher so, nee, lieber nicht. Da hat sich die Welt extrem weitergedreht. Microsoft hat intern das Thema Deployment mit Windows 7 ja angegangen und hat 80% der eigenen Mitarbeiter, FTEs, Fulltime Employees, in einem Jahr migriert. Windows 8 haben wir das gleiche, also mehr sogar, 95% in 8 Monaten geschafft. Die waren gerade fertig mit dem Deployment intern, dann kam die Produktgruppe um die Ecke und hat gesagt, tada, da ist Windows 8.1. Super. Jetzt hat sich die interne IT bei Microsoft gedacht, Mensch, da kriegen wir jetzt ein Problem. Wenn wir das jetzt andauernd nur so machen, dann sind wir die ganze Zeit nur am Rödeln und am Laufen. Wie kriegen wir das hin? Geht mal bitte in euer stilles Kämmerlein und stellt sicher, dass wir das In-Place upgraden können. Das haben sie mit 8.1 gemacht, 95% der FTEs in 3 Monaten. Das Ganze weiter verfeinert mit 8.1 Update 1 und da waren es dann auf einmal 5 Wochen. Also wir sehen, diese Funktionalität und vor allen Dingen auch die Fehleranfälligkeit ist so gering, dass das heute eine akzeptierte Methode ist, in Unternehmen ein In-Place-Upgrade durchzuführen. Wir hatten eine Success-Rate von über 97,5% bei dem Upgrade von 8.1 auf 8.1 Update 1. Und das ist schon mal sehr gut. Und die restlichen 2,5, das sind dann so diese typischen, Network-Glitches und andere Themen, die durch einen Restart dann auf einmal behoben waren von dem Prozess. Was ist so ein Upgrade? Kleine Analogie. Hat ein Kollege von mir gebracht und ich habe mir gedacht, wollte ich ihn nicht vorenthalten, von so einem Spiegelei. Also das Betriebssystem als Kern entspricht jetzt hier dem Dotter und das Eiweiß ist eigentlich letztendlich sind unsere Daten, unsere Treiber, Einstellungen und so weiter und das Einzige, was wir austauschen, ist wirklich nur dieses Betriebssystem unten drunter. Kurze Frage, wer von Ihnen hat denn schon auf Windows 10 von Windows 7 In-Place abgegradet? Ja, doch, schon einige. Und, hat soweit gut funktioniert? Ja, teils, teils. Also, ein heißer Tipp, wenn Sie beim In-Place-Upgrade ein Thema haben, dann hängt es oft mit den Treibern zusammen. Beispielsweise gerade Netzwerkkartentreiber. Weil bei dem Upgrade-Prozess teilweise die bestehenden Windows 7 Treiber mit übernommen werden. Da gibt es so einen Evaluierungsprozess, der das rausfindet. Und wir haben einen automatischen Treiber-Update-Prozess im Nachgang nach dem Upgrade, wenn das Betriebssystem wieder oben ist, sodass in einigen Fällen dann nach mehreren Tagen dann beispielsweise ein neuer Netzwerkkartentreiber oder auch ein neuer Grafikkartentreiber gezogen wird aus dem Store. Und also aus dem Treiber-Store, nicht aus dem Windows App Store. Sollten Sie da ein Thema haben, heißer Tipp, schmeißen Sie beispielsweise den Netzwerkkartentreiber, das ist oft so ein Kandidat, raus und lassen den neu erkennen und auf einmal sind Probleme gelöst, die man vorher da auf einmal hatte. Das Thema In-Place Upgrade über Task-Sequenzen in SCCM und in MDT, so sieht es im Endeffekt aus. Wo sich das Ganze unterscheidet, ist gerade beim SCCM, da kann ich auch gleichzeitig noch ein Treiberpaket mit angeben. Und interessant ist auch, ich habe jetzt neu die Funktionalität, dass ich dynamisch updaten kann hier. Also ich kann quasi, während der Update-Prozess läuft, mir noch aus Internet Updates zum eigentlichen Setup-Prozess holen. Die In-Place-Upgrade-Kommandozeile, das wird Sie am meisten interessieren. Und ich habe hier auch entsprechend einen Link hinterlegt zum Download der eigentlichen Task-Sequenz. Und noch so ganz als Tipp am Rande, auf der einen Seite natürlich diesen Step-by-Step-Guide, der Ihnen wirklich zeigt, Schritt für Schritt, wie wir denn die Task-Sequenz zum Laufen kriegen. Was auch ganz hilfreich ist, sind diese Troubleshooting-Infos, diese Slash-Copy-Logs mit dem entsprechenden Share, wo ich meine Logdateien loswerden kann. Kommandozeilenparameter werden hier auch nochmal separat erklärt. würde ich Ihnen auch empfehlen, es gibt noch deutlich mehr Kommandozeilenparameter. Da lässt sich mittlerweile extrem viel tweaken. Ein kleiner Quick-Test, der es Ihnen erlaubt, herauszufinden, ob ich denn überhaupt ein In-Place-Upgrade vollständig machen kann oder nicht, ist die Setup-Exe. Führen Sie einfach mal die Setup-Exe aus und wenn Sie so links wie, also diese Darstellung hier links sehen, dann sehen Sie, aha, Sie haben alle drei Optionen. Alle drei Optionen heißt, ja, ich kann vollständiges In-Place-Upgrade machen. In dem Beispiel war das jetzt ein Image in Englisch, 64-Bit mit GPT-Partitionierung. Und in dem Beispiel, wo es jetzt nicht geht, geht auf einmal die oberste Option nicht, dass ich alles migrieren kann. In diesem Beispiel habe ich auf der gleichen Maschine einfach nur eine deutsche DVD eingelegt, das Setup ausgeführt und dann sieht das genau so aus. Das ist für Sie so ein Quick-Test, ob auf Ihrer Maschine jetzt so ein In-Place-Upgrade funktioniert oder nicht. Die Setup-Exe hilft uns, dass wir ein Setup durchführen können, das wirklich bulletproof ist. Das heißt, wenn ich von 7 oder 8, 8, 1 auf 10 gehe, kann ich innerhalb von 30 Tagen, das ist wichtig, diese 30 Tage im Hinterkopf zu behalten, kann ich wieder zurückrollen, einen Rollback machen. Dazu wird das bestehende Betriebssystem in den C-Windows-Old-Ordner verschoben. Da ist noch ein bisschen mehr drin, das finden Sie dann auch noch im Program-Files-Verzeichnis und noch ein paar weitere Verzeichnisse. Und Sie können dann über das Settings-UI ein Rollback auf Ihr altes Betriebssystem machen. Ich habe das selber gemacht und festgestellt, hey, das geht aber schnell. Ja, das hat bei mir 3 Minuten gedauert. Hat mich überrascht. Wichtig, Settings, Update and Security und Recovery, da komme ich hin. Wenn ich jetzt aber feststelle, ich möchte diesen Ordner loswerden, weil mir der Platz ausgeht, löschen Sie den bitte nicht manuell. Das macht keinen Spaß. Also der eine oder andere hat schon ausprobiert und hat festgestellt, oh, da gibt es mit dem Übernehmen von Berechtigungen etc. richtig viel Bestätigungsspaß und den will man nicht haben. Und an der Stelle nehmen Sie Disk Cleanup, da gibt es eine neue Option, die nennt sich Previous Windows Installations, in meinem Beispiel aktuelle Kiste 18 GB, die belegt. Also ich sage größer 12 GB, weil da ist ja noch ein bisschen mehr mit drin. Das In-Place-Upgrade funktioniert nicht in jedem Fall. Ganz wichtig. Also, wenn ich Änderungen mache, wie beispielsweise, wenn ich von dem 32-Bit auf ein 64-Bit-Betriebssystem gehe, damit verbunden ist normalerweise auch ein anderes Partitionierungsschema auf der Festplatte. Ich habe klassisch 32-Bit Master Boot Record Partitionierung. Unter 64-Bit habe ich GPT-Partitionierung. Das erlaubt mir auch größere Filesysteme. An der Stelle ganz wichtig, 64-Bit ist das präferierte Betriebssystem, weil da habe ich den vollen Funktionsumfang. Also so Sachen wie beispielsweise Secure Boot. Das funktioniert nur in Verbindung mit einem UEFI-BIOS, also 64-Bit-BIOS. Man kann 64-Bit auch mit Legacy-BIOS installieren. Da haben Sie aber kein Secure Boot und weitere sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Wenn Sie das Disk Layout ändern, wenn Sie ein Custom WinPE verwenden wollen, wenn Sie eine Verschlüsselung anwenden, die jetzt nicht BitLocker ist, also an der Stelle ist jetzt wirklich gemeint Third-Party-Verschlüsselung, wenn Sie da irgendwo noch Abfragen drin haben, dann wird es schwierig mit dem In-Place-Upgrade. Wenn Sie die Architektur ändern, wenn Sie die Sprache ändern, die Domäne wechseln, andere Local Admins haben, wenn Sie ja, kleiner als Windows 7 RTM, so, da sowieso nicht. Ja. Auch ein Kundenimage. Also Sie können nicht hergehen und ein eigenes Custom-Image bauen, beispielsweise Windows 10 und Office 2016 und dann ein In-Place-Upgrade fahren. Auf eine Kiste, wo Windows 7 und Office 2010 drauf ist. Das würde dann theoretisch damit enden, dass wir 2 Office-Versionen auf einer Kiste haben. Und jeder, der sich ein bisschen mal mit Office-Deployment auseinandergesetzt hat, wird feststellen, es darf nur einen MAPI-Händler geben. Ja? Nur ein Outlook. Entweder 10 oder 16. Nicht beide gleichzeitig. Außer man spielt ein bisschen mit Applikationsvirtualisierung. Wenn ich umfangreiche Anwendungsänderungen mache, dann lohnt sich in dem Fall auch ein In-Place-Upgrade nicht. Weil wir machen dieses In-Place-Upgrade ja auch nicht nur um die Anwendungen und um die Daten mitzunehmen, sondern auch um Zeit zu sparen. Ja, und wenn das In-Place-Upgrade zu lange dauert, dann ist es nicht wirklich der Gewinnbringer. Provisioning ist eine ganz tolle neue Sache, die Microsoft eingeführt hat. Die Idee dahinter ist, durch so ein Provisioning-Image oder durch so ein Provisioning-Package, muss man sagen, wird aus einem OEM-Device oder aus einem Gerät, das ich mit einer Standard-DVD installiert habe, auf einmal mein Unternehmensgerät. Also ich habe in dem Provisioning-Package so Sachen drin wie mein VPN-Zugang, mein Hintergrundbild, beispielsweise auch ein Enterprise-Upgrade. Das ist eine ganz tolle neue Sache, dass ich wirklich durch die Eingabe eines Schlüssels aus einer Pro-Version eine Enterprise-Version machen kann. Oder aber eben noch weitere Zertifikate zum Beispiel, Einstellungen, damit ich einfach einen Mitarbeiter arbeitsfähig machen kann. Der Anwendungsfokus liegt primär darauf, so ein Gerät zu konfigurieren, ohne dass ich eine MDM-Lösung habe. Also quasi ein Gerät von off the shelf erst einmal managebar zu machen. Danach mache ich allerdings weiter mit meinen Standardmethoden, also SCCM, Intune, Gruppenrichtlinien beispielsweise. Es hilft mir, dass ich das Gerät in meine Domäne bringe oder auch in mein sogenanntes Azure Active Directory. Das Thema Azure Active Directory kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Bitte beschäftigen Sie sich damit. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, wie man auch so einfach Dinge wie Multifaktor-Authentifizierung implementieren kann. Und hilft uns eben auch, Sicherheitsrichtlinien umzusetzen, bevor das Gerät in das Unternehmen aufgenommen wird. Konfigurieren tun wir das Ganze mit dem sogenannten Windows Imaging Configuration Designer. Und das, jetzt kommen wir schon in den Bereich der 4 Buchstabenabkürzungen, WICD. Mit diesem Imaging Configuration Designer baue ich Bereitstellungspakete und ich kann auch gleich nicht nur ein Bereitstellungspaket bauen, sondern ein Image, wo das Bereitstellungspaket schon mit drin ist, speziell zum Beispiel auch für das Thema IoT, also für diese kleinen Arduino-Devices zum Beispiel, sprich Sensorik, die irgendwo beispielsweise in Azure Machine Learning zurückreportet, oder aber auch für meine Phones. Das heißt, ich habe ja jetzt auch Windows 10 Mobile Enterprise Version, die mir erlaubt, da sehr granular zu sein. Eine entsprechende Referenz aller Einstellungen finden Sie hier im untersten Link, kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen, denn je nachdem, was man da tut, gehen manche Einstellungen zur Laufzeit und andere nur im Image. Jetzt wollen wir uns mal ganz kurz eine Demonstration dazu anschauen. So. Und jetzt hoffe ich, dass das hier alles funktioniert. Ja, wunderbar. So, ich habe jetzt hier eine virtuelle Maschine mit dem Windows Imaging Designer. Ich mache den jetzt mal hier auf und wir machen mal ein neues Bereitstellungspaket. Ich nenne das mal Demo 9. Kann jetzt hier die entsprechenden Windows-Editionen aussuchen, die ich konfigurieren möchte. Eben Einstellungen für alle Windows-Editionen, die nur für Desktop, nur für Mobile oder nur für Core sind. Kann jetzt hier ein bereits bestehendes Provisionierungspaket importieren. Bitte darauf achten, weil man kann die Dinge auch verschlüsseln. Sie sollten, bevor Sie so ein Paket verschlüsseln, vorher eine Kopie wegspeichern, weil mit der aktuellen Version von dem Windows Imaging Configuration Designer kann man momentan noch kein verschlüsseltes Paket öffnen. So. Und dann finden wir hier auf der linken Seite diese Bereitstellungsressourcen und Laufzeiteinstellungen. Der obere Bereich, der ist gedacht für Anpassungen, wenn ich in einem Image dieses Provisioning Package offline anwenden möchte oder während des Deployments auf die Maschine. Die Laufzeiteinstellungen sind für uns dann relevant, wenn ich so ein Provisioning-Paket packe, dass jetzt beispielsweise meinem VIP, der gerade sein Gerät verloren hat und der ist gerade irgendwo in Hongkong oder sonst irgendwo unterwegs, und ich sage dem, hey, keine Panik, geh in den nächsten Mediamarkt oder wie auch immer und kauf dir da irgendein Gerät vom Shelf, also irgendein schickes Acer, Sony oder was auch immer Gerät oder ein HP oder Dell, und geh einfach, starte das Gerät, mach diese sogenannte Out-of-Box-Experience, Sie kennen das alle, next, 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 finish, passt alles, und dann hat er das Gerät erstmal für sich eingerichtet. Und dann sagen sie dem, ja, jetzt geh auf deinen Outlook Web Access und lad dir mal dieses Provisioning Package, das ich dir gerade zugeschickt habe, runter. Doppelklick und dann passt alles. Wir werden uns das gleich anschauen, wie das aussieht. Und was wir an der Stelle tun, ist, bevor wir dieses Provisioning Package dem zuschicken, wir müssen es natürlich erstmal erstellen. Und da kann ich jetzt hier zum Beispiel hergehen und so Sachen machen, wie hier zum Beispiel einen Edition Upgrade. Das machen wir jetzt hier mal. Upgrade mit einem Produktkey. Da muss ich mir jetzt einen Produktkey holen. Den können Sie jetzt auch gerne fotografieren, das ist überhaupt kein Problem. Den gleichen Key finden Sie im TechNet. Das ist nämlich der Key, der dem Setup sagt, frag nach dem KMS-Server. So, stopp. So, und dann sagen wir hier einfach Bereitstellungspaket exportieren. Jetzt kann ich hier noch definieren, wer ist denn derjenige, der dieses Paket letztendlich bereitstellt? Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Ich sage jetzt hier mal IT-Administrator. Ich kann hier eine Versionierung durchführen und ich kann auch einen Rang durchführen. Also kann unterschiedliche Provisionierungspakete importieren und in Abhängigkeit von einem Rang dann entsprechende Settings auch überschreiben. Was ich dann noch machen kann, um das Ganze abzusichern, ich kann das Paket verschlüsseln. Dann wird hier ein Verschlüsselungskennwort generiert. Bitte vorher wegkopieren. Das ist die einzige Stelle, wo Sie dieses Kennwort sehen. Also hier vorher rechte Maustaste kopieren, ganz wichtig. Und ich kann natürlich auch noch das Paket signieren. Ich kann dabei auch gleichzeitig Zertifikate mit exportieren. So, Moment, jetzt weiter und weiter und weiter und fertigstellen. Und dann finden wir hier in unserem Projektordner das Paket. Sie müssen nur dieses Paket hier, nur diese Datei dem User zuschicken und das war's. Ich habe jetzt hier mal etwas Komplexeres gemacht und dann sehen Sie gleich, was, Moment, das ist die, wo ist meine, Projekt öffnen, Demo 5 war das. Und da haben wir noch ein paar weitere. Wir sehen hier rechts die Einstellungen, die ich vorgenommen habe für einen Computername, für einen User. Ich lege den Company Admin an, habe hier ein Root-Zertifikat von meiner Firma, habe hier noch ein paar First-Logon-Commands mit PowerShell, Execution Policy Settings, dann, dass wir auch eine PowerShell entsprechend ausführen. Den Edition Upgrade und wir kopieren auch über Public Documents gleich ein paar Dateien, die uns hernach beim Provisioning helfen. Also das ist jetzt schon ein bisschen advanced, dass ich so ein PowerShell-Skript dann noch anstarte, um dann wirklich total flexibel zu sein. Weil da kann ich dann alles andere machen, was ich jetzt aktuell jetzt hier so noch nicht kann. Es ist zu erwarten, dass mit dem Fortschreiten der Windows-Versionen auch die Möglichkeiten, die der Windows Imaging Configurator oder Designer mitbringt, dass die sich auch noch weiterentwickeln. Ist zumindest soweit angekündigt. Das heißt, wir werden auch neue ADK-Versionen für spätere Versionen von Windows 10 sehen. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das dann in Action ausschaut. Ich habe das Ganze als Video aufgezeichnet, hängt damit zusammen, der ganze Prozess dauert insgesamt 5 Minuten und da sind ein Haufen Wartezeiten dabei und die habe ich einfach rausgeschnitten, damit wir hier keine Zeit verlieren. Wir schauen uns hier ganz kurz an. Wir sehen hier, das ist die Pro Edition. Dann kurzer Hinweis, hier ist SeaMonkey, das ist so eine Bloatware, die halt irgendwo auf so einem OEM-Device mitkommt. Dann schauen wir uns die Zertifikate an, das sind nur 16 Zertifikate hier unten, ganz wichtig. Und hier fehlt eins, das wird dann hernach hier auftauchen. Und jetzt habe ich hier mal in dem Demo-Ordner so ein Provisioning-Package, das wir jetzt mal einfach mal auslaufen lassen. Und so sieht es dann aus beim User. Der sieht dann auch, was dieses Image alles kann an der Stelle. Er fügt es hinzu und dann fängt hier das Setup an. Jetzt in unserem Fall ein bisschen zeitgerafft, damit wir hier nicht so viel Zeit verlieren. Wird er hier das Ganze erstmal lokal verarbeiten, wird er abgemeldet, natürlich in kürzer als einer Minute, macht seinen Neustart und dann sind wir hier bei unserem Mr. Wichtig, der irgendwo in Hongkong sitzt und dem sein Gerät gestohlen wurde, im Taxi verloren, was auch immer. Und wir ihm jetzt wieder arbeitsfähig machen. Und wenn der jetzt hier durch ist, dann sehen wir jetzt hier gleich unten beim Login, dass hier der Company Admin als neuer User angelegt wurde, Mitglied der lokalen Administratoren, der es mir dann natürlich auch ermöglicht, alle anderen Themen wie PowerShell-Verarbeitung dann mit vollen Rechten durchzuführen. Da habe ich jetzt noch ein bisschen was getweakt. Das PowerShell-Fenster von hinten, das ist quasi custom von mir und dieses blaue Fenster im Vordergrund, das ist Standard. Und jetzt sehen Sie hier auf einmal, der SeaMonkey weg ist er. Ja, und dann schauen wir nochmal, wie schaut es denn aus? Bildschirmhintergrund, Corporate und sind wir Enterprise? Ja, wir sind jetzt Enterprise, wunderbar. Und wie schaut es aus mit unseren Zertifikaten? Ja, da haben wir jetzt auf einmal dieses Neue und wir sehen 17 Zertifikate. Prima. Damit ist das Provisioning Package, haben wir erstellt und wir haben es auch gleich angewandt. Wie sowas im praktischen Leben aussieht, ja auch noch ein bisschen advanced und jetzt nicht einfach nur den Enterprise Key eingespielt. So, kommen wir zurück zu unserer Präsentation. So, Sie haben dieses Video auch in der Präsentation enthalten. Wo verwenden wir dieses Provisioning Package? Also wir können das offline anwenden. Bitte darauf achten, da dürfen Sie nicht verschlüsseln. Da gibt es nämlich keinen, der irgendein Kennwort eingibt an der Stelle. Also wenn Sie es ins Vim-Image injizieren. Es gibt neben diesem auch die Möglichkeit, den Image Configuration Designer Command Line Interface zu verwenden, CLI. Sie können das Ganze während des Deployments, also während das Image aufgebracht wird, auf die Maschine anwenden. Da bitte auch keine Verschlüsselung anwenden, bitte. Und eben während der Laufzeit des Betriebssystems. Heißer Tipp, bevor Sie verschlüsseln, speichern Sie das Projekt weg, gehen in den Ordner, kopieren den kompletten Ordner weg, verschlüsseln es dann. Weil danach ist das Ding verschlüsselt und Sie kriegen es nur noch mit dem Kennwort auf und nur noch als User, wenn das Paket dort vor Ort ausgeführt wird. Sie können verschlüsseltes Paket nicht mit dem Image Configuration Designer wieder öffnen. Da gibt es ein paar Einschränkungen zu dem Thema eben, was kann ich in welcher Phase machen, was geht zur Laufzeit und was geht eben beim Image Deployment oder beim Offline anwenden. Da bitte in den entsprechenden Link schauen. Typisches Provisionierungsszenario, ganz klar Nummer 1, bring your own device, unser gestrandeter VIP irgendwo im Nirgendwo. Dann natürlich auch interessant für OEM-Hersteller, interessant für SMB-Kunden, wenn sich jetzt ein SCCM oder MDT nicht rentiert, aber der will eine gewisse Standardisierung haben. Ja, so, sagen wir so, 5 Devices oder so. Für 5 Devices baue ich jetzt nicht unbedingt ein MDT. Oder natürlich auch die IT-Abteilung, die immer wieder mal so ein Standard-Image bauen muss. Da ist auch das Thema, bei dem Standardprozess, manchmal kommt so ein VIP zu einem und Sie haben so ein Standardgerät im ganzen Unternehmen, so 3 Geräte. Und dann kommt der VIP, CEO, CFO, was auch immer, und die hat so ein schickes, schlankes Special-Device. Und bei diesen schicken, schlanken Special-Devices, da gibt es dann immer noch so Special-Knöpfe. Und die Special-Knöpfe, die haben immer irgendwelche Special-Treiber. Und ich habe dann immer wieder den Spaß, wie kriege ich den Special-Treiber in mein Treiber-Repository, vor allen Dingen, wenn der Hersteller auf seiner Webseite die Treiber nicht anbietet. Ich habe selber mal 5 Jahre als Lab-Engineer bei Microsoft gearbeitet und da hatte ich mit so einem genau dieses Szenario und auch das Winken mit dem Microsoft-Badge hat nicht geholfen. Ich konnte den Gerätehersteller, den ich jetzt hier nicht nennen darf, nicht dazu überreden, mir die Treiber zu geben. Habe ich 5 Tage mit verbracht letztendlich. Es war ein Nightmare. Da hätte ich gerne sowas gehabt. Provisioning Package Troubleshooting habe ich 2 Möglichkeiten, denn ich kann ja das Provisioning Package sowohl auf Mobile Phones verwenden, als auch auf Desktop. Es ist ja das gleiche Betriebssystem. Interessant ist, dieses Provisioning Package muss ich nur irgendwie auf dieses Gerät bringen. Ob das jetzt SD-Karte ist, USB-Stick, NFC, man kann auch auf die Ressourcen von diesem Package extern verweisen. Also man kann hergehen und sagen, ich will hier ein Office installieren, aber das Office liegt auf einem File-Share oder auf einem Webserver. Dadurch kann ich eben auch ein NFC-Provisioning machen, also mein Smartphone an den Tag halten und der kriegt dann die entsprechenden Informationen und holt sich die Daten dann von extern. Auch das geht. Um das Ganze zu troubleshooten, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Field Medic App, die speziell für Mobile Devices gedacht ist. Da kann man richtig tolle Sachen mitmachen. Und auf dem Desktop den Windows Performance Recorder. Der ist seit Windows 10 built-in. Bei dem Windows Performance Recorder habe ich die Möglichkeit, auch über den Reboot hinweg Informationen sammeln zu können. Diese Logs werden allerdings sehr, sehr groß. Die entsprechenden Kommandozeilenparameter habe ich in den Appendix angehängt. Das würde jetzt sonst zu lange dauern, das alles zu erklären. Aber schauen Sie da bitte in den Appendix, um sich das anzuschauen. Sie können die Logs dann mit dem Windows Performance Analyzer reinschauen. Die sind sehr, sehr umfangreich. Es gibt auf der Microsoft Virtual Academy einen Kurs, der geht über 8 Stunden, zu dem Thema Windows Performance Analyzer. Kann ich Ihnen wärmstens ans Herz legen, speziell wenn es zum Beispiel auch um so Themen wie Gruppenrichtlinien-Troubleshooting geht. Da gibt es oft so Timeout-Themen und das ist ganz gut, wenn man sich da mal reinkniet. Kommen wir zum Thema Windows Update for Business. Mit Windows Update for Business bringt Microsoft ein neues Servicing-Modell. Mit diesem neuen Servicing-Modell haben wir die Möglichkeit, dem User möglichst zeitnah neue Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja vorhin uns darüber unterhalten, wir haben 3 Branches. Einmal den Current Branch, den Current Branch for Business und den Long-Term Service Branch. Der Current Branch ist die Version, wo der User always up to date ist. Das heißt, er hat gar nicht die Möglichkeit, Updates nach hinten rauszuzögern. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu den Updates, hatte ich jetzt hier nicht explizit in den Folien erwähnt. Die Updates werden künftig, beziehungsweise ist jetzt schon der Fall, kumulativ verteilt. Das heißt, an jedem Patch Tuesday kriegen Sie im Regelfall ein kumulatives Update. Gibt es noch kleine Ausnahmen, ja, so Flash Player und so. Aber im Regelfall sollte es ein Update sein. Und dieses eine kumulative Update kriegen Sie, nehmen wir mal an, August, ja, 300 MB, im September sind es dann 400 MB und im Oktober sind es dann 500 MB. Das Interessante ist, Windows Update ist so smart und holt sich nur das Delta, was ihm selbst fehlt. Also wir müssen da nicht jedes Mal das komplette Update runterladen. Wir haben da noch ein paar andere charmante Features mit drin, kommen wir noch gleich zu sprechen. Das Interessante ist, Current Branch for Update kriegen alle erstmal. Ja? Ich zu Hause als Konsument kriege das genauso wie Sie auch zu Hause. Wir sind quasi an der Stelle auch die Ersten, die diese neuen Features mehr oder weniger testen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mir das als Unternehmen nicht gerade leisten kann, always up to date zu sein, und ich brauche halt auch für meinen OP-Roboter zum Beispiel nicht immer die neuesten Features, sondern der soll einfach nur seinen Job machen, für den er entwickelt wurde, mehr nicht. Dafür haben wir diese Spezialsysteme, also so für Flugraumüberwachung, Notfallambulanz beispielsweise, ja, wo ich einen Prozess habe, dieser Prozess soll immer durchlaufen werden, zuverlässig, nichts Neues. Da brauche ich nicht ein neues Feature wie beispielsweise Cortana, wobei ich Cortana liebe. Also ich glaube, Cortana gehört die Zukunft. Wir bekommen dann nur reguläre Updates und die Update-Verteilung funktioniert ausschließlich über Vesos. Microsoft geht davon aus, dass derartige Systeme nicht mit dem Internet verbunden sind. Das heißt, ich habe an der Stelle auch keinen Windows Store. Ich habe keinen Edge-Browser, ich habe kein Cortana, also die Suche ist ein Stück weit eingeschränkt. Und die First-Party-Apps, also Nachrichten und Wetter und Mail und Kalender und so, die gibt es auch nicht. Diese Version ist ausschließlich für diese Spezialfälle gedacht. Und, ganz wichtig zu wissen, wir brauchen eine Software Assurance, dass wir die bekommen können, überhaupt. Ja? Ich habe in den letzten Tagen viele Diskussionen mit Kunden geführt und wenn ich dieses Thema Long-Term Service Branch vorstelle, dann kommt immer so gleich dieser Gedanke, oh, das ist vielleicht meine Rettung, um an dem bestehenden Lifecycle-Modell hängen zu bleiben. Ja? Verabschieden Sie sich bitte von dem Gedanken. Wir leben in einer neuen Welt. Da können wir die alte Methodik leider nicht mehr. Ne? So. Ja. In der Mitte drin sind wir als Geschäftsanwender. Wir brauchen natürlich auf der einen Seite mehr oder weniger aktuelle Versionen, weil unsere User danach schreien. Die User sind ja auch gleichzeitig Konsumenten. Das heißt, 4 Monate vorher haben sie schon ein neues Feature bekommen und die liegen uns wahrscheinlich 2 Wochen später schon in den Ohren. Wann kriegen wir denn neues Feature XY? Und wir müssen natürlich sagen, ja, also altes Modell früher, als Windows 7 rausgekommen ist, da sind sie ja nicht gleich auf Windows 7 umgestiegen. Sie haben ja auch erstmal geplant, das hat ja alles gedauert und dann der ganze Rollout. Es gibt manche Unternehmen, die fangen jetzt erst mit dem Windows 7 Rollout an. Muss man auch dazu sagen, auch sowas gibt's. Und dann muss ich sagen, wenn dann der User ankommt und sagt, er will ein neues Feature haben und Sie müssen dann als IT sagen, ja, das kannst du schon haben, aber in 6 Jahren. Ja, da ist der nicht sonderlich zufrieden. Wir brauchen aber auf der anderen Seite eine stabile Version. Und aus dem Grund hat Microsoft gesagt, wir bringen den Current Branch raus und dann habt ihr 4 Monate Zeit. Und das ist jetzt auch wichtig für uns als Administratoren. Nutzen wir diese Zeit, wo dieser Current Branch rauskommt, testen wir unsere Business-Prozesse oder lassen sie testen von den Key-Usern in unserem Unternehmen. Ja, man kann das ja outsourcen. Und dann nehmen sie dieses Feedback auf, geben wir das zurück zu Microsoft über beispielsweise das Insider-Programm, haben Sie die Möglichkeit, dass Sie ja da nochmal ein Stück weit vor dem Current Branch damit konfrontiert werden und es entsprechend testen können, damit, wenn der Current Branch rauskommt, Ihre Anwendungen dann auch funktionieren. Und dann haben Sie die Möglichkeit, das auch noch zu verzögern. So sieht es aus mit den Branch-Releases. Und zwar, das war jetzt quasi Sommer diesen Jahres, da kam die erste Version Threshold raus und es soll jetzt nur stellvertretend sein. Also gehen Sie bitte nicht von der Größe der jeweiligen Linien und der Länge der Linien und der Abstände zueinander nicht auf explizite Zeiten, dass Sie dann sagen, ja, am 15. Dezember ist es soweit. Das soll jetzt nur sinnbildlich sein. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, jetzt kommt Threshold 2 raus, das heißt, wir haben jetzt diese Version und in 4 Monaten dürfen wir dann den Current Branch for Business erwarten für Threshold 2. Das heißt, der ist dann soweit stabilisiert aus der Userbasis von Hunderten von Millionen Usern, dass dann die ganzen Kinderkrankheiten von den neuen Features, die dazugekommen sind, soweit ausgemerzt sind, dass wir die im Business auch zuverlässig benutzen können. Und dann haben wir die Situation. Soweit. Genau, das wäre jetzt dann quasi die nächste Iteration und so wird es weitergehen. Das heißt, in dem Moment, wo Sie im Unternehmen anfangen, hier den Current Branch auszurollen, den Current Branch for Business auszurollen, kommt schon der nächste Current Branch daher. Und Sie sind quasi hier in der Evaluierungsphase schon wahrscheinlich mit dem Insider-Programm beschäftigt. Kurze Frage, wer von Ihnen ist im Insider-Programm? Ah, doch, sehr viele. Also die es noch nicht sind, ich kann Sie nur ermutigen. Es ist die beste Quelle, um an neue Informationen auch zu kommen. Da gibt es diese Windows Insider App. Über die Insider App kann ich Feedback bekommen. Bekomme aber auch die Informationen, hey, was gibt es denn als neue Features, die eingebaut sind? die ich dann auch ausprobieren kann, wo ich dann auch Feedback geben kann. Ist es gut, ist es schlecht, mach doch vielleicht den Button lieber grün als rot, etc. So. Und irgendwann einmal, so typischerweise, also die Distanz zwischen hier und hier beim Long-Term Service Branch liegt irgendwo bei geschätzt 2 bis 3 Jahre, laut Microsoft-Aussagen, wobei die wollen jetzt, was ich gehört habe, für Redstone nächstes Jahr einen Long-Term Service Branch rausbekommen. Aber generell sollte das so 2 bis 3 Jahre sein, mit dem Support für 5 plus 5 Jahre. Ganz wichtig zu wissen, wenn ich diese Version hier einsetze, dann bekomme ich nur Sicherheitsupdates für diese Version und für die zurückliegende Version. Nicht mehr für diese. Ganz wichtig zu wissen. Also N und N-1, nicht N-2. Gut. So. Und das ist quasi die Fortentwicklung über die entsprechende Windows-Codebase, die sich über diese Current Branches ergibt. Verteilung im Unternehmen. Wie gehe ich da vor? Typischerweise habe ich ein Lab-System, einen zweiten Admin-PC zum Beispiel. Da schmeiße ich meinen Insider-Branch drauf. Dann sollte ich den Current-Branch auf meinem primären IT-Pro-PC installieren. Und dann fange ich an, den Current-Branch for Business in Ringen auszurollen. Ja, also vielleicht erstmal die Early Adopters, ich sag mal so die Key-User in einem Unternehmen, ja, der Sub-User. Weil das Betriebssystem ist ja nicht um seine Selbstwillen oder seine Selbstzwecks da, sondern es ist ja nur Plattform für einen Geschäftsprozess. Und ich muss sicher gehen, dass dieser Geschäftsprozess natürlich auch entsprechend funktioniert. Ich kann natürlich auch hergehen und den Current-Branch hier schon den Key-Usern zur Verfügung stellen. Also da bin ich flexibel, wie ich das entsprechend managen will. Dann gehe ich her und roll das Ganze auf eine limitierte Anzahl von Unternehmens-PCs aus, Ring 1, und dann kann ich noch weitere Ringe, ja, so Ring 2, 3, 4 vielleicht noch, entsprechend ausrollen und das Ganze verzögern lassen. Typischerweise habe ich bei dem Current Branch eben mindestens 4 Monate und dann nochmal weitere 8 Monate Zeit, um das komplett ausgerollt zu haben. Das heißt, typischerweise reden wir von einem Lifecycle von 12 Monaten. Damit ich Windows Update for Business nutzen kann, das funktioniert erst mit Threshold 2, also erst mit der aktuellen Build-Version 10.0586, glaube ich, war es. Habe ich eine Gruppenrichtlinie und diese Gruppenrichtlinie ermöglicht es mir, dass ich diese Verzögerung von Updates auch getrennt steuern kann. Also A, ich habe meine einzelnen Ringe in einer, einer Organisationseinheit OU und an diese koppel ich die GPO und in der GPO stelle ich dann jeweils ein, um wie viele Monate die Upgrades, aber auch die Updates verzögert werden sollen. Und zwar die Upgrades um Monate und die Updates um Wochen. Und ich habe die Möglichkeit, dass ich auch einmalig pausieren kann und sagen kann, hey, wir haben da festgestellt, das schaffen wir zeitlich noch nicht so. Also setze ich den Pausehaken und dann setzt der einmal aus, wird aber diesen Pausehaken automatisch wieder rausnehmen bei der nächsten Upgrade-Runde. Und wichtig zu wissen, das ist der Pfad, wo es dann hingeht zu unserer Gruppenrichtlinie, dass wir die im Editor auch finden. Und weitere Hinweise gibt es dann auch noch hinter dem Link. Entschuldigung? Ich habe die Möglichkeit, das auch über die SUS-Rolle im System Center zu steuern. Dazu brauche ich aber SP1 und CU1 Upgrade. An der Stelle. So. Das kann ich entsprechend steuern. Und zwar kann ich hinterlegen, soll das Update vom VESOS-Server kommen, beziehungsweise vom SUS-Server, SCCM-Fall, über die Gruppenrichtlinie. Das ist jetzt nicht diese Gruppenrichtlinie, sondern die Standard-Update-Gruppenrichtlinie. Und dann kann ich das Ganze eben entsprechend runterladen per Vesos. Aber wir haben noch eine weitere Funktionalität, und zwar eine Update-Optimierung. Das ist noch eine coole Sache. Die entlastet nämlich unser Netzwerk und unseren Vesos-Server. Das funktioniert so. Diese Update-Optimierung ermöglicht es uns, dass wir diese Updates von lokalen PCs mit anderen lokalen PCs scheren kann. Ja? Stellt euch vor, ihr habt so einen Branch, irgendwie eine dünne WAN-Leitung, und der erste PC hat sich das Update gezogen oder das Upgrade gezogen, und ja, so ein Upgrade ist schon ein bisschen größer, wenn man mal so schaut. Ja, so. Nein, das ist nicht Branch Cache an der Stelle. Da braucht man keinen Branch Cache dazu. Und zwar ist es Peer-to-Peer, wird es lokal verteilt, gibt es entsprechend, da gibt es auch unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, um einfach hier das Netzwerk zu entlasten. So. Wie stelle ich das Ganze ein? Also einmal kann ich das im UI einstellen. Auf der linken Seite kann ich entsprechend einstellen, ob ich die nur von PCs in meinem, also erstmal, ob ich es überhaupt ein- und ausschalten will, dann ob ich es von PCs in meinem lokalen Netzwerk beziehen will oder ob ich es auch von PCs aus dem Internet beziehen will. Ja, das Thema mit dem Internet, da gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der da Bauchschmerzen hat, denke ich mal, gerade im Unternehmen. Wir können das Ganze über Gruppenrichtlinien entsprechend steuern, auch wieder über eine GPO. Da gibt es noch eine Besonderheit, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und zwar ist es so, wir haben eine ganze Latte von Gruppenrichtlinien, Templates, die Stand heute so noch nicht in dem Policy-Ordner von Windows 10 enthalten sind. Ja, weil normalerweise würde ich ja hergehen, ich gehe in den Windows 10-Client, Windows-Verzeichnis, Policies-Verzeichnis, hole mir die Policy-Definitions, klatsche die auf den Domain-Controller, dann habe ich die da, dann kann ich die von dort auch entsprechend konfigurieren. Da fehlen aber noch ein paar weitere. Und die kommen über dieses Download, über diesen Template-Download noch mit dazu. Und dann muss ich natürlich, wenn die runtergeladen und installiert sind, diese Templates umkopieren in diese Policy Definition bzw. Policy Definition und dann Sprachverzeichnis für das ADML-File. Und dann habe ich diese Übermittlungsoptimierung zur Verfügung im Deutschen. Da gibt es auch diesen entsprechenden Link, der das Ganze nochmal im Detail beschreibt. Wir haben hier noch ein paar GPO-Einstellungen. In dem Moment, wo Sie diese Gruppenrichtlinien importieren, haben Sie in diesem Update-Optimierungsordner mehrere einzelne Policies, also diese LAN-Policy war nur eine von, ich glaube insgesamt sind es 6 Policies, nee, oder? 5 sind es, genau. Die Sie dann da finden, um diese Einzeleinstellungen durchzuführen. Also zum Beispiel diesen Download-Modus mit Gruppe. Da kann ich zum Beispiel auch hergehen und so eine Gruppen-ID hinterlegen. Das muss an der Stelle aber wichtigerweise eine GUID sein. Also stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Branch-Office und Sie möchten, dass innerhalb von einer bestimmten Gruppe, weil vielleicht das Netzwerk dort auch irgendwie segmentiert ist, dass nur die PCs untereinander in einer Gruppe sich die Updates untereinander verteilen. Das können Sie darüber steuern. Und Sie können auch die Upload-Rate entsprechend steuern, mit der Sie die Upgrades oder Updates dann zur Verfügung stellen. Gut. Weiterführende Informationen möchte ich hier nochmal kurz darauf verweisen. Finden Sie unter den angegebenen Links. Mein persönlicher Favorit an der Stelle, die MVA, Microsoft Virtual Academy, kann ich nur jedem empfehlen. Ist extrem wertvoll. Und wenn Sie natürlich dann Sessions von vorangegangenen Events entsprechend auch nochmal anschauen wollen, kann ich Ihnen auch nur herzlich die Microsoft Ignite ans Herz legen. Die finden Sie dann hier unter Channel 9MS unter dem Link. Da haben Sie dann die Möglichkeit, unter Events dann die Ignite auszuwählen und sich dann noch weitere Sessions, gerade auch zum Thema Windows 10, anzuschauen. Kann ich nur wärmstens empfehlen, ist zwar in Englisch, aber extrem hilfreich. Ich habe jetzt im Nachgang, im Appendix noch 10 weitere Folien, aber das würde jetzt leider den Rahmen sprengen. Nutzen Sie dieses Slide-Deck bitte als Ihr Kochbuch, laden Sie es runter, schauen Sie sich die Themen an, auch die weiterführenden Erklärungen. Es ist wirklich extrem hilfreich. Wir haben auf dem letzten Slide dann auch nochmal die genauen Kommandozeilenparameter für den Windows Performance Recorder, wenn Sie zum Beispiel das Thema Provisioning Package Troubleshooting machen möchten. Wenn Ihnen diese Session gefallen hat, bitte, bitte bewerten Sie, denn nur mit guten Bewertungen habe ich die Chance, Ihnen wieder was Neues erzählen zu dürfen. Andernfalls sehen wir uns nächstes Jahr hier vielleicht wieder in der Audience. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen. Wenn Sie noch Fragen haben, könnten wir die jetzt noch klären. Wir haben noch 2 Minuten, glaube ich, und dann sind wir fertig. Nein. Nein. Ob die Technologie die gleiche ist wie Branch Cache. Ja, also soweit ich weiß, ist es nicht die gleiche Technik. Es ist eine eigenständige Entwicklung für dieses Thema untereinander verteilen, weil die Funktionalität, die Branch Cache voraussetzt, eine andere ist. Da muss ich mit dem File-Server zuerst kommunizieren und über eine Chunk-ID herausfinden, ist denn dieser Chunk lokal schon vorhanden und wenn ja, wo? Und das ist eine andere Technik, als das Update an der Stelle verwendet. Die Frage, kann ich in ein Provisioning Package auch Unternehmensapplikationen einbauen? Ja, kann ich. Und zwar Universal Apps, die gehen schon von Haus aus. Dafür gibt es einen eigenen Punkt. Und also zur Laufzeit und auch im Offline- und Deployment-Fall. Im Offline- und Deployment-Fall können Sie noch weitere Informationen capturen und schauen Sie sich da bitte den Appendix nochmal an, da habe ich ein eigenes Slide, das erklärt, wie ich aus einer bestehenden Maschine heraus die Anwendungen capturen kann, um die dann wieder zu deployen. Das geht auch. Da gibt es einen hochinteressanten Blog-Eintrag vom Johann Arvidmark, den werden Sie vielleicht kennen, auf den referenziere ich hier an der Stelle. Lohnt sich. Frage? Ob es die Möglichkeit gibt, das Windows Old automatisiert loszuwerden. Das passiert automatisch 30 Tage. Ja? Also ab 31 Tage haben Sie keine Möglichkeit mehr, ein Rollback zu machen. Ganz wichtig. Sonst noch Fragen? Ja? Also Zertifikate entfernen. Sie können Zertifikate automatisiert hinzufügen über die GUI. Und danach können Sie mit PowerShell machen, was Ihre Vorstellung erlaubt. Und das ist extrem viel. Ich liebe die PowerShell. Also wer sich noch nicht mit der PowerShell auseinandersetzt, kann ich nur absolut empfehlen. Nee, gibt es jetzt noch keinen dedizierten Knopf. Aber bitte Windows Feedback im Insider-App-Tool verwenden. Extrem wertvoll, denn wer weiß, vielleicht haben wir dann auch noch einen Knopf zum Entfernen der Zertifikate. Ich hoffe, es hat sonst soweit gefallen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Event auf der Technical Summit von Microsoft. Danke.